Herzlich willkommen zum Online-Gottesdienst in diesem zweiten Corona-Lockdown. Ich bin Reinhard Meyer, Pfarrer der evangelisch-reformierten Kirche Westminster-Bekenntnisses in Rankweil. Und wir feiern Gottesdienst. Ich beginne mit einem bekannten Wort, das der Herr Jesus gesagt hat, und das steht in Matthäus 22. Ab Vers 37. Er wird gefragt: Meister, welches ist das größte Gebot im Gesetz? Jesus aber sagte zu ihm: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken. Das ist das erste und größte Gebot. Und das zweite ist ihm vergleichbar: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen zwei Geboten hängen das ganze Gesetz und die Propheten. Schön, was er da sagt, und es ist auch bekannt, er zitiert zwei Gebote aus dem Alten Testament und die gelten immer noch im Neuen Testament und auch heute. Und das ist ein Problem. Also, den Herrn, dein Gott, lieben von ganzem Herzen, mit deiner ganzen Seele oder der Psyche, mit deinem ganzen Denken. Das ist schon etwas schwierig. Wann denke ich denn an Gott? Wann liebe ich ihn denn? Und wie liebe ich ihn? Und tue ich das andauernd mit meinem Denken, richte ich mein Leben aus nach dem, was er sagt? Das ist die Frage. Und ganz ehrlich, die Leute damals, die Frommen damals, die ihn auch gefragt haben, ja, die hatten dasselbe Problem. Sie waren zwar sehr gläubig und haben auch ihr Leben nach Gottes Wort und nach den religiösen Vorschriften ihrer Zeit ausgerichtet, aber das haben sie nicht geschafft. Und doch, es ist von Gott geboten. Ja, was tun? Das ist eben das Problem. Und das mit Gott, ja, okay, den sieht man nicht. Aber den Nächsten sieht man, den lieben wie sich selbst. Gut, manche Menschen sagen, ich liebe mich selbst nicht. Und da kann ich auch den Nächsten nicht lieben. Und andere sagen, ja, das ist kein Problem. Meinen Nächsten lieben wie mich selbst. Ich bin mir selbst der Nächste. Und also liebe ich mich. Aber das ist nicht gemeint. Wenn wir das zusammenfassen, dann sind wir da völlig unten durch. Und das haben die Leute damals an für sich registrieren müssen, auch wenn sie sehr gläubig waren. Und das müssen wir heute auch akzeptieren. Dieses Doppelgebot zeigt uns an für sich ganz schrecklich, wie wir sind. Wir sind nicht so, wie Gott uns geschaffen hat. Wir tun nicht das, was er gesagt hat. Und wir wollen oft auch nicht tun, was er sagt. Und schaffen? Tja, schon gar nicht. Was will der Herr Jesus damit? Er zeigt uns unsere Sünde, unsere Mängel. Und gleichzeitig zeigt er auf sich, nur indirekt, denn er hat das in allem erfüllt. Er hat Gott geliebt, mit ganzem Herzen, seiner ganzen Seele und all seinem Denken oder seinem Gemüt, wie Luther das übersetzt. Er hat es getan, ohne Abstriche, zu jeder Zeit. Und den Nächsten, ja, den hat er auch geliebt. Er ist deswegen gekommen, um Sünder zu retten. Und er hat sein Leben hergegeben für Sünder, sozusagen für die Seinen. Und er mit seiner Frömmigkeit, mit seinem Glauben, mit seiner Gerechtigkeit und seiner Reinheit, die hat er, aber er hat das nicht für sich getan. Er hat gelebt für die Seinen und natürlich für Gott. Und jetzt schenkt er diese Gerechtigkeit, diese Reinheit, diesen Glauben, den schenkt er den Seinen und erfüllt ihre Mängel aus. Das ist das, wozu er gekommen ist. Und ja, dieses Doppelgebot, genauso wie die 10 Gebote im Alten Testament, die im Neuen Testament natürlich wiederholt sind, die weisen auf ihn hin. Sie evangelisieren uns, sie treiben uns, wie Galater 3,24 sagt, zu ihm hin, als dem Pädagogen. Und ein Pädagoge, das ist nicht nur ein Lehrer, der sagt, was Sache ist. Ein Pädagoge vom Wort her, der leitet die Kinder. Und der Herr Jesus ist ein Pädagoge. Das Gebot oder dieses Doppelgebot leitet zu ihm hin und er leitet dann die Seinen. Er geht ihnen voran, er beschützt sie, er behütet sie und er füllt natürlich ihre Mängel aus. Das ist das, wozu dieses Gebot oder dieses Doppelgebot und alle Gebote im Alten und Neuen Testament gegeben worden sind. Sie weisen auf den Herrn Jesus Christus hin. Und natürlich, sie weisen darauf hin, dass wir Fehler haben, dass wir Sünden haben. Und sie treiben uns zum Herrn Jesus Christus und er entsündigt, er entschuldigt, er entlastet. Und das wollen wir jetzt tun. Wir halten eine kurze stille Zeit und wir bekennen ihm unsere Sünden, die allfälligen, die uns bedrücken, das Verhältnis zu Gott und auch dem Nächsten schwer macht, da wo eine Barriere ist, an der wir selbst schuld sind. Das bekennen wir ihm im Stillen. Ich werde die Stille abschließen mit meinem Gebet. Wir werden still. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir für deinen Sohn, den du uns gegeben hast. Und ich sage es wie David in Psalm 103. Lobe den Herrn, meine Seele, und alles, was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Der dir alle deine Sünden vergibt und heilt alle deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit. Lieber Herr, nimm uns weg, was uns trennt von dir. Vergib es, entlaste unsere Seele, entlaste auch unser Gewissen. Und schaff in uns, was dir gefällt. Kröne uns mit Gnade und Barmherzigkeit. Und gib uns Willen und Kraft, dir zu gefallen. Amen. Das Krönen mit Gnade und Barmherzigkeit, dem Krönen, das ist die Corona. Es heißt im Lateinischen coronat. Kröne mich mit Gnade und Barmherzigkeit und Besseres gibt es nicht. Das tut gut. Ich komme zur Predigt und zum Predigttext. Und das ist ein, der erste Vers aus den Sprüchen ist ein sehr bekannter, ist an und für sich der bekannteste Vers aus der Bibel und aus den Sprüchen. Es ist Sprüche 26, 27 und heißt, wer anderen eine Grube gräbt, tja, der fällt selbst hinein. Und wer einen Stein auf andere wälzt, zu dem kehrt er zurück. Ich habe auch Sprüche 24, 29 als Predigttext. Und da ist gesagt, sag nicht, wie man mir tut, so will ich wieder tun und jedem seine Taten vergelten. Tja, das sind die bekannten Gottessprüche. Und sie sind verkürzt in den Volksmund eingegangen. Und ob sie auch in die Herzen eingegangen sind, tja, das müssen wir selbst beurteilen. Sie sind auch für Christen im Neuen Testament wiederholt und präzisiert. Zum Ersten, wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein. Und wer einen Stein auf andere wälzt, zu dem kehrt er zurück. Das Paradebeispiel dafür liefert natürlich die Bibel, und zwar das Buch Esther. Das Buch Esther berichtet vom Schicksal der Juden, die durch die Babylonier deportiert waren. Und dann wurde allerdings das babylonische Großreich von den Persern erobert. Und Großkönig Kyros sandte die Juden zurück in ihr Land, um den Tempel aufzubauen und Jerusalem aufzubauen und auch für ihn, den König, zu beten. Das taten viele und die Bücher Esra und Nehemia berichten davon. Aber nicht alle Juden gingen zurück. Kyros übernächster Nachfolger, Ahasveros, wurde in der westlichen Welt unter dem Namen Xerxes bekannt. Und Xerxes war bekannt, weil die Griechen ihn bei Salamis zurückschlugen. Und dieser Xerxes hatte die Jüdin Hadassa zur Königin erwählt. Und ihr persischer Name war Esther. Haman, ein Großfürst, hasste allerdings die Juden und Esthers Vormund ebenso. Und er befahl, alle Juden umzubringen. Im ganzen persischen Großreich, das von Ägypten bis Indien reichte. Er sandte Befehle aus, verleumdete sie und ja, er ließ sie umbringen. Für Esthers Vormund ließ er einen riesigen Galgen aufrichten in der Hauptstadt, um ihn dann dort aufzuhängen. Als Esther davon erfuhr, setzte sie ihr Leben aufs Spiel und wandte das Los der Juden. Haman hatte ihnen eine Grube gegraben, aber er fiel dann letztendlich selbst hinein. Er und sein Haus und seine Anhänger wurden alle hingerichtet. Und Esther 9, 24 folgende fasst zusammen. Haman, Feind aller Juden, hatte den Plan gefasst, die Juden umzubringen und hatte das Pur, das ist das Los, werfen lassen, um sie auszulöschen. Als das vor den König kam, befahl dieser, dass Hamans böser Anschlag, den er gegen die Juden erdacht hatte, auf seinen eigenen Kopf zurückkam, so dass man ihn und seine Söhne ans Holz, das heißt ans Kreuz, hängte. Vorblick, am 25. Februar beginnt für alle Juden rings um die Welt das Purim. Purim ist der Plural von Los, von Pur, und ist ein Feiertag zum Gedächtnis an die Rettung der Juden vor 2500 Jahren und wird weltweit gefeiert. Was am biblischen Buch Esther besonders ist, ist seltsam, dass Gott nicht genannt wird. Ist schon seltsam, wenn in Gottes Wort Gott nicht vorkommt. Warum es dennoch in der Bibel ist, sagt der Name Esther. Auf Persisch bedeutet der Stern, aber auf Hebräisch heißt er, ich verberge mich. Gott ist ein verborgener Gott, wie Jesaja 45, 15 sagt. Und er sorgt auch aus dem Verborgenen heraus, dass die, die anderen eine Grube graben, selbst hineinfallen. In Jesus Christus wurde Gott als Retter sichtbar. Das sahen und sehen natürlich nicht alle. Besonders die Religiösen haben ihm Gruben gegraben, in die sie dann selbst hineinfielen. Und ja, das passiert heute doch auch noch. Der Herr Jesus fragt sie in Johannes 8, 46, wer unter euch kann mich einer Sünde beschuldigen? Wenn ich euch aber die Wahrheit sage, warum glaubt ihr mir nicht? Sie sahen seine Herrlichkeit, seine Güte und Wahrheit, die sie persönlich beschämte. Es ist schon so, wenn jemand besser und reiner ist als man selbst, mag man das nicht unbedingt. Und was tut man dann? Ja, das, was der Bessere oder der Saubere sagt, annehmen, sich von eigener Sünde und Unreinheit zu überführen lassen? Nein, das tut man nicht. Ihm eine Grube graben ist einfacher. Und beim Herrn Jesus, da haben sie es versucht, und zwar mehrfach. Bei der Ehebrecherin in Johannes 8, er sollte sagen, was mit dir geschehen soll. Moses Gesetz für Israel als Staat sagt, dass sie getötet werden soll. Das römische Recht, unter dem sie allerdings standen, verbot ihre Tötung. Also egal, welche Seite er einnahm, er hätte gültiges Recht oder die orthodoxen Juden gegen sich gehabt. Er tappt nicht in ihre Falle und sagt, wer ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Und da trollen sie sich dann alle. Denn sie wissen, dass bei Gott jede Sünde an für sich den Tod zur Folge hat. Der Herr Jesus wirbt dann für den Glauben an ihn. Auch die Ehebrecherin, die wirbte. Das heißt, er wirbt sie an sich zu glauben. Und er sagt dir, sie sollen nicht mehr sündigen. Ja, sie trollen sich und sie graben natürlich weiter eine Grube und fragen ihn nach seinem Einzug in Jerusalem, ob es recht ist, dem Kaiser Steuern zu bezahlen. Wieder das Problem, sagt er, ja, hat er die Steuerzahler gegen sich, denn niemand zahlt gerne Steuern. Denken wir nur an uns. Er hat dann auch die Frommen gegen sich, die nur Gott als ihren Herrscher anerkannten und dem den Zehnten ihrer Einnahmen geben wollten. Sagt er jetzt nein, keine Steuern zahlen? Tja, dann hat er Rom gegen sich, dann hat er den Staat gegen sich. Auch die jüdische Obrigkeit, die ja mitbeteiligt war an den Steuern und die davon lebten. Er tappt wieder nicht in ihre Falle und sagt, dass sie Steuern zahlen sollen, und zwar a. dem römischen Imperium, dem sie Schutz, Frieden und Straßen verdankten, und b. Gott, dem sie Vergebung ihrer Sünden, Sinn und Zukunft verdankten oder verdanken sollten. Beiden Reichen, dem irdischen und dem himmlischen, gebührt der rechte Beitrag. Bei beiden Reichen Grubengraben kriegt man zu spüren, erst wenn man hineinfällt. Der Jesus ist nicht in ihre Grube gefallen. Und sie haben weitergegraben. Und dann ist er doch in eine gefallen. Aber in die ist er freiwillig gegangen. Sie graben weiter, verleumden ihn vor dem römischen Statthalter, lassen ihn von ihm kreuzigen, sie bringen ihn ins Grab Allerdings werden sie damit selbst in die Grube fallen. Und der Herr weiß das. Beim Einzug in Jerusalem, als ihm die Leute zujubeln, weint er. Er weint nicht um sich selbst, sondern er weint um die vielen Grubegräber. Sie rebellieren danach zwar gegen Rom und werden von Rom gerichtet, so sehr wie sie es noch nie erlebt haben. Es war wirklich furchtbar. Aber hinter diesem Gericht stand der verborgene Herr und Retter, der die Seinen davor gewarnt hat, dass sie vor diesem Gericht fliehen konnten. Er sagte es ihnen eindringlich, flieht, wenn ihr diese Zeichen seht. Und seine Gemeinde, die hat es beherzigt, sie ist geflohen aus der Stadt. Und sie hat überlebt. Was wir lernen sollen, erstens, an den Grubegraben ist gemein und böse. Das Gemeine und Böse selbst hineinfallen ist aber nicht immer gleich sichtbar. Sicher ist, und das ist zweitens, dass der verborgene Herr letztendlich dafür sorgt, dass sie in die ewige Grube fallen. Und drittens sollen wir lernen, der Herr Jesus ruft hier bildlich gesprochen aus der verdienten Grube. Und er ruft hier, einander aufzubauen, zu erbauen und ihn zu erfreuen. Ich komme zum zweiten Spruch, 24, 29. Sag nicht, wie man mir tut, so will ich wieder tun und jedem seine Taten vergelten. Das ist auch in den Volksmund eingegangen und heißt so kurz, wie du mir, so ich dir. Das könnte an für sich gut klingen, wenn man Gutes im Sinn hat, wenn einem Gutes getan wurde und das dann auch zurückgibt. Es ist aber im Zusammenhang, wie der Volksmund auch andeutet, negativ. Es klingt nach Auge um Auge, Zahn um Zahn. Und dieser bildliche Rechtsgrundsatz für den Staat Israel im Alten Testament wurde auch bildlich angewandt. Mord wurde mit dem Tod bestraft. Diebstahl mit dem Ersetzen des Diebesgutes und einer saftigen Entschädigung. Es wurden aber keine Augen und Zähne ausgeschlagen. Und wichtig, Unrecht vergelten war Sache der Gerichte, es war nicht die Sache der einzelnen Menschen. Es war nicht Sache dessen, dem Unrecht getan wurde. Persönliche Rache war und ist von Gott verboten. Das ist Sache. Und deswegen sagt dieser Spruch von Gott auch, sag nicht, wie man mir tut, so will auch ich tun. Der Herr Jesus sagt in der Bergpredigt in Matthäus 5, 38 bis 39, ihr habt gehört, dass gesagt wurde, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ich aber sage euch, dass ihr dem Bösen nicht widerstehen sollt, sondern wenn dich jemand auf deine rechte Backe schlägt, dem halte auch die andere hin. Au Backe. Die andere Backe hinhalten ist auch bildlich gemeint und heißt, du sollst auch schwere Beleidigungen vergeben. Das gilt besonders für Christen. 1. Thessalonicher 5, 15 sagt, seht zu, dass keiner dem anderen Böses mit Bösem vergeltet, sondern jagt allezeit dem Guten nach untereinander und bei allen. So, das ist gut. Andere ins offene Messer laufen lassen ist zwar nicht aktives Rächen und Grubegraben, aber kein Warnen vor der Grube oder vor der Gefahr ist hinterhältig und böse, als ob man selbst die Grube gegraben hätte. Und was hier zu den Christen gesagt wird, nicht nur in der Welt wird einem Unrecht getan, Auch in besten Gemeinden Jesu kommt es vor, dass man beleidigt wird und einem Unrecht geschieht. Und Römer 12, 19 bis 21, da weist der Herr an, wie wir ihm gemäß gut reagieren. Ich lese es. Rächt euch nicht selbst, Geliebte, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes, denn die Rache ist mein, ich will vergelten, spricht der Herr. Wenn dein Feind hungert, gib ihm zu essen, dürstet ihn, gib ihm zu trinken. Wenn du das tust, wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Wörtlich, besiege das Böse mit Gutem. Dazu ist zu sagen, bin ich durch den Herrn Jesus Christus Gottes Kind, wird Gott mich rächen. Wird Gott dafür sorgen, dass die Ungerechtigkeiten, die mich treffen, vergolten werden. Das ist seine Aufgabe, nicht meine. Das ist gut für mich und furchtbar für böse, Unrechttuende. Zweitens, ich soll solchen Menschen, also die mir Unrecht tun, aktiv Gutes tun. Das bewahrt mich selbst davor, dass ich böse werde. Und drittens, Böse halten auf Dauer nicht aus, dass man ihnen Gutes tut. Man besiegt sie mit Gutem. Gruben graben und wie du mir, so ich dir, warnt vor dem Bösen und spornt an, das Böse durch Gutes besiegen. Sie fördern, diese Sprüche fördern auch den Dank an Gott, der uns einen Rechtsstaat gegeben hat. Und wenn auch der nicht immer Recht verschaffen kann, aber Gott kann es und wird es. Sie fördern den Dank an Gott und sie geben eine Entlastung. Ich muss es nicht tun. Ich kann meinen Zorn und das Unrecht, das mir widerfahren ist, das soll ich aktiv im Gebet Gott anbefehlen. Er kann und er wird. Die zwei Gottessprüche, die weisen vor allem auf Gottes Sohn. Ihm hat er ja alle meine Bosheiten und Ungerechtigkeiten heimgezahlt. Ihm hat er sie vergolten. 1. Petrus 2, 22 bis 25 sagt, er hat keine Sünde getan. Es ist auch kein Betrug in seinem Mund gefunden worden. Als er beschimpft wurde, schimpfte er nicht zurück. Als er litt, drohte er nicht, sondern er übergab es dem, der gerecht richtet. Er hat unsere Sünden an seinem Leib auf das Holz hinaufgetragen, damit wir, den Sünden abgestorben, für die Gerechtigkeit leben. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden, denn ihr wart wie irrende Schafe, aber jetzt seid ihr zum Hirten und Wächter eurer Seelen bekehrt. Sehen wir auf ihn, bei dem Unrecht, das uns getan wird. Sehen wir aber auch, wie viel Unrecht wir anderen und auch Gott angetan haben und vielleicht noch tun. Ich komme zum Schluss. Wenn uns andere, besonders Christen, ungerecht behandeln, beleidigen, Böses tun, gibt es a. die Kirchenleitung, die sich darum kümmern muss, b. die staatliche Gerichtsbarkeit, c. Gott selbst, der sowohl Gutes wie Böses vergilt. Also das Vergelt Gott ist ein altertümlicher Dank. Er ist immer noch gültig, und zwar in zwei Richtungen. Was ich an Gutem nicht vergelten kann, das befehle ich Gott an. Was ich an Bösem nicht vergelten soll, sollen wir auch ihm anbefehlen. Er kann und er wird. Amen. Lasst mich beten und dann spreche ich noch den Segen. Allmächtiger Gott und lieber Vater im Himmel, du hast uns deinen Sohn gegeben. Und wenn wir langsam auf Weihnachten zugehen, dann denken wir daran, du hast ihn gegeben. Als kleines Kind, unter ärmlichen Verhältnissen, geboren, aufgewachsen, in widrigen Umständen. Und er hat so viel Ungerechtigkeit erfahren, obwohl er selbst gut war, treu war, dir lieb war. Und du hast ihn gerichtet, du hast ihn ans Kreuz schlagen lassen, nicht wegen seiner eigenen Taten, sondern wegen dem, der sein. Und du hast ihn auferweckt von den Toten, nicht einfach so, weil er unschuldig war, persönlich. Du hast ihn auferweckt für die Deinen, für uns, um uns zurechtzubringen, um uns seine Gerechtigkeit und seine Reinheit zu schenken, dass er uns überkleidet mit dir, so dass wir in deinen Augen ganz rein sind, ganz gerecht sind, wegen ihm. Und nicht nur das, dass du ihn auferweckt und uns gegeben zum Herrn, dass er uns regiert, leitet, behütet. Und nicht nur das, dass du ihn auferweckt wegen unseren Sünden. Wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht und vergibt uns unsere Schuld. Und er steht andauernd für uns ein, vor Gott. Und er bringt uns zurecht. Lieber Vater im Himmel, ich danke dir für deinen Sohn, den verborgenen Retter, der trotz seiner Verborgenheit alle Macht hat im Himmel und auf Erden und sie auch gut für uns anwendet, trotz Corona. Amen. Lasst mich noch den Segen sprechen, den dreifältigen, ist aus dem 2. Korintherbrief. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch. Amen. Bis wir uns wiedersehen.